Samstagsuni im Sommersemester 2011 zum Thema Wald. Sechster Vortrag, Professor Dr. Jürgen Bauhus. Von neuer Wildnis bis zu Plantagen. Wie Wälder gestaltet werden.
Vielen Dank, Herr Abe, für die nette Einführung. Ich freue mich auf den Versuch, hier und heute mit Ihnen mich dem Thema Waldbau zu nähern. Das ist ein sehr komplexes Thema. Es nimmt auch eine sehr große Spannbreite ein, wie Sie in dem Bild hinter mir hier sehen. Das ist etwas, was man sowohl in Plantagen, wie Sie hier sehen, Eukalyptusplantagen, wo das Hauptziel ist, möglichst viel Biomasse zu produzieren, bis hin zu Wäldern, die für Schutzzwecke bewirtschaftet werden, angewandt wird. Es ist eine sehr komplexe Disziplin. Daher hoffe ich sehr, dass ich diejenigen, die waldbaulich vorgebildet sind, hier nicht mit den Ausführungen langweile und auch die Laien nicht überfordere. Also, der Vortrag heute soll ich so gestalten, dass ich mit Ihnen erstmal versuche zu erkunden, was Waldbau überhaupt ist, und dann versuche, diese Spannbreite, über die Waldbau tatsächlich stattfindet, in unterschiedlichen Waldtypen oder Bewirtschaftungstypen, nämlich von Plantagen über halbnatürliche oder multifunktionale Wälder bis hin zu Naturwäldern, zu bearbeiten und zum Schluss noch einige Sätze sage zur Multifunktionalität und das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Waldtypen. Und zu diesen einzelnen Bereichen will ich Ihnen auch ein paar Beispiele aus der eigenen Forschung bzw. der Forschung im Institut für Waldbau bieten. Waldbau ist die Beeinflussung von Struktur, Komposition, Zusammensetzung und somit der Funktion von Waldbeständen, um Ökosystemdienstleistungen für den Menschen nutzbar zu machen. Zu welchem Grade und in welcher Form die verschiedenen Leistungen des Waldes, zum Beispiel Holz, Wasser, Kohlenstoffspeicherung, Naturschutz, Erholung, genutzt werden sollen, hängt natürlich von den Bewirtschaftungszielen ab. Und die Entwicklung und Anwendung entsprechender waldbaulicher Verfahren richtet sich genau nach diesen Bewirtschaftungszielen. Und die wird natürlich in entschiedenem Maße auch von der Waldbesitzform abhängig sein. Wenn wir diese Definition im Hinterkopf behalten und überlegen, wann hat denn Waldbau eigentlich angefangen, als die Beeinflussung von Struktur und Zusammensetzung von Wäldern, dann kann man sagen, dass das sehr, sehr weit zurückgeht, ja, seit Menschen Wälder bewirtschaften. Wie sich das gestaltet haben kann, sieht man zum Beispiel an traditionellen Praktiken wie hier dem Wanderfeldbau im Amazonas, wo Menschen seit Jahrtausenden in ähnlicher Weise gewirtschaftet haben, den Wald natürlich zunächst gerodet haben für landwirtschaftliche Zwecke, aber hier auch Waldbrachen aktiv gestaltet haben, diese Brachen mit bestimmten Baumarten angereichert haben, um diese Brachefunktion zu unterstützen. So hat man zum Beispiel in entlegenen Gebieten des Amazonas, von denen man dachte, sie seien ursprünglich, anhand der Baumartenzusammensetzung herausgefunden, dass hier intensive Steuerung der Wälder stattgefunden haben muss, von Menschen, die da jetzt gar nicht mehr leben. Und ähnlich wird der Wald auch hier in Mitteleuropa seit sehr langer Zeit von Menschen gesteuert worden sein. Das betrifft natürlich jetzt nicht die wissenschaftliche Disziplin des Waldbaus, die hat eine viel kürzere Geschichte. Die Geschichte des Waldbaus geht zurück hier ins 18. Jahrhundert. Und man kann die Anfänge hier sehen bei Hans Karl von Karlowitz, der Oberberghauptmann in Freiberg in Sachsen war und dieses berühmte Buch schrieb, Silvicultura Ökonomica oder hauswirtliche Nachricht und naturmäßige Anweisung zur wilden Baumzucht. Es ist nicht verwunderlich, dass ein Oberbergmann hier mit der Forstwirtschaft betraut wurde. Damals gab es die Forstwissenschaften noch nicht. Und es ging hier insbesondere darum, den Rohstoff für die industrielle Nutzung des Waldes sicherzustellen. Und daher beschäftigt sich auch dieses Buch, wie auch dann nachfolgende Werke, vor allen Dingen mit der Begründung von Wäldern, denn es ging darum, diese devastierten Wälder der damaligen Zeit, die übernutzt worden waren, wieder in einen produktiven Zustand zu versetzen. Nicht weit von Freiberg, nämlich in Tharandt, wurde dann die erste universitäre oder universitär noch nicht, aber eine forstliche Ausbildung im Sinne der Ausbildung in den Forstwissenschaften und deswegen auch Waldbau eingeführt. Da wurde vor kurzem das 200-jährige Jubiläum anlässlich der Begründung dieser forstlichen Hochschule in Tharandt gefeiert, gehört jetzt zur TU Dresden. Und der Gründer dieser forstlichen Ausbildungsstätte war Kotter, der erstmals auch diesen Begriff Waldbau geprägt hat und ein Lehrbuch dazu schrieb, in dem es thematisch dann auch um Pflanzung, Erziehung, Ernte von Wäldern ging. Interessant ist seine Definition von Waldbau, die da ist, es soll mit dem Waldbau bei dem Walde etwa das verstanden werden, was man bei dem Felde unter Feldbau versteht. Das heißt also eine sehr breite Definition von Waldbau, die ist heute deutlich enger, aber zeigt, dass damals die Priorität vor allen Dingen eben darauf lag, die Wälder wieder in einen produktiven Zustand zu versetzen. Die Sicht auf den Waldbau hat sich natürlich verändert. Wenn wir uns zum Beispiel ein waldbauliches Lehrbuch aus dem letzten Jahrhundert nehmen, von Köstler, so steht hier geschrieben, Waldbau ist eine biologisch gebundene Technik, durch die Handlungen so geordnet werden, dass bestimmte Ziele im Rahmen des Forstwesens, zumeist Wirtschaftsziele, erreicht werden. Waldbau ist also nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Das waldbauliche Denken hat vom Wald, und zwar von ungestört entwickelten Naturwäldern auszugehen, da nur in ihnen die Lebensgesetze der Wälder einwandfrei untersucht werden können. Es war ein großer Irrtum anzunehmen, man könne im Walde die Natur beherrschen. Also hier entwickelt sich eine andere Perspektive auf den Waldbau. Zum einen stehen Wirtschaftsziele noch deutlich im Vordergrund. Zum anderen aber auch gibt es hier eine Betonung auf das empirische Erfahrungswissen, das sich aus der Anschauung von Naturwäldern speisen soll. Und diese Perspektive beeinflusst den Waldbau in diesem Lande hier immer noch stark. Wenn wir weitergehen in der Zeit und jetzt mal auch ins Ausland, ich zitiere hier Jerry Franklin, ein Waldökologe, der den Waldbau in Nordamerika insbesondere revolutioniert hat. Er schreibt 1997, Waldbauer sind heutzutage mehr als je zuvor gefordert, durch eine Vielzahl von Bewirtschaftungszielen und durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse über Waldökosysteme und Landschaften. Die Gesellschaft und Waldbesitzer fragen nach waldbaulichen Systemen, welche die vielen und oftmals widersprüchlichen Ziele integrieren und dabei Organismen, Strukturen und Prozesse berücksichtigen, über die wir nur ein eingeschränktes Wissen haben. Zum einen zeigt er auf, dass die Ansprüche der Gesellschaft an den Wald deutlich mannigfaltiger geworden sind und eben auch widersprüchlich. Das ist ein Thema, das wird heute auch noch wiederkehren. Und dass es eben sehr viele neue Erkenntnisse aus der Ökosystemforschung gibt, die in traditionellen waldbaulichen Systemen, die auf dem Erfahrungswissen der Vergangenheit beruhen, nicht ausreichend berücksichtigt worden sind. Wie sieht dann so ein Waldbau aus, wenn wir uns nochmal diese ursprüngliche Definition vor Augen halten? Zum einen haben wir in Ökosystemen Strukturen auf unterschiedlichen hierarchischen Ebenen. Das geht von der genetischen Struktur über die Struktur von Populationen, Habitaten bis zu Landschaften. Und auch in der Komposition reicht es von den Genen bis zu Landschaften. Und diese im Zusammenspiel von Struktur und Komposition wird eine Funktion beeinflusst. Und durch diese Funktion der Ökosysteme steuern wir die Produkte und die Dienstleistung. Das, was man heutzutage gängig Ecosystem Services oder Ecosystem Goods and Services nennt. Und im Waldbau versuchen wir eben durch die Steuerung hier von Struktur und Komposition auf diesen unterschiedlichen Ebenen diese Ökosystemgüter und Ökosystemgüter und Dienstleistungen bereitzustellen. Und das Objekt unserer Betrachtung oder worauf wir den Waldbau anwenden wollen, das sind nachhaltige Ökosysteme. Aber nachhaltige Ökosysteme per se lassen sich nur schlecht definieren. Sie stellen im Prinzip eine Schnittmenge dar aus dem, was die heutige Generation für sich und zukünftige Generationen wünscht und dem, was das Ökosystem zu erfüllen in der Lage ist. Hier kommt also auch der Aspekt der Generationengerechtigkeit zum einen rein. Und ein anderer Punkt, der mir hier wichtig ist, diese Schnittmenge, die ist natürlich sehr variabel. Und die Variabilität dieser Schnittmenge beruht vor allen Dingen darauf, was die Gesellschaft für sich und die zukünftigen Generationen wünscht. Dieser Teil ändert sich viel schneller als das, was Ökosysteme leisten können. Was sind diese Funktionen, die wir erhalten wollen? In der Landschaft, in Wäldern, in der Regel geht es hier um die Erhaltung und Förderung von Waldressourcen und ihrer Beiträge zum Kohlenstoffkreislauf, gesunder und vitaler Ökosysteme, produktiver Waldfunktion, der Biodiversität, der Schutzfunktion und sozioökonomischer Funktion. Und anhand dieser Funktion werden wir im Nachfolgenden auch ein paar Beispiele anschauen für die Manipulation von Wäldern. Wie ich bereits sagte, will ich das an verschiedenen Waldtypen, Waldbewirtschaftungstypen machen. Plantagen, multifunktionale Wälder und Naturwälder. Wie verteilen die sich weltweit? Das ist hier dargestellt auf dieser Abbildung. Diese Kreise, die Größe der Kreise soll in etwa darstellen, wie viel Wald in diesen Bereichen der Erde vorhanden ist. Sie sehen, dass Plantagen insgesamt nur einen sehr geringen Teil ausmachen. Global sind das 3,5%, nicht mehr. Schutzgebiete, wo das Hauptbewirtschaftungsziel der Schutz der Biodiversität ist, machen 11,5% aus. Das heißt, die verbleibenden 85% Waldfläche werden für vielfältige Zwecke zugleich bewirtschaftet. Die Plantagen, die hier nur eine sehr geringe Fläche ausmachen, tragen aber in einem viel, viel größeren Umfang zur Versorgung mit dem Rohstoff Holz bei. Diese 3,5% der Fläche tragen etwa ein Drittel zur Bereitstellung von industriellem Rundholz bei. Ja? Also die Produktivität hier ist sehr, sehr viel höher als aus den multifunktionalen Wäldern. Es gibt auch Berechnungen, die dahin gehen oder die sagen, dass auf der Welt nur etwa 70 Millionen Hektar Plantagen benötigt würden. Das ist etwa die Hälfte von der jetzigen Plantagefläche, um den gesamten Bedarf an industriellem Rundholz bereitzustellen. Wie sieht Waldbau in Plantagenwäldern aus? Hier ist so das typische Bild einer Plantage. Es handelt sich um Hybride verschiedener Eukalyptusarten. Die genauen Arten, die sollen uns jetzt nicht interessieren. Das ist ein Foto aus Uruguay. Das vorrangige Ziel dieser Plantagen ist die effiziente Produktion von Massensortimenten. Und das zielt darauf ab, zum einen das mit hoher Produktivität, hoher Qualität und Homogenität zu betreiben. Welche Faktoren beeinflussen denn die Produktivität von Plantagen? Das sind im Prinzip diese vier: Klima, Boden, Genetik und Bestockung. Und hier trifft natürlich auch das gute alte Gesetz von Liebig, das Gesetz des Minimums zu, dass das Wachstum von dem Faktor im Minimum gehalten wird, der eben begrenzend ist. Und in diesem Beispiel wäre das zum Beispiel die Bestockung, also wie dicht der Bestand bepflanzt ist. Unter der Genetik verstehen wir natürlich zum einen die Baumartenwahl, aber auch die Auswahl bestimmter genetischer Typen, das können Familien sein oder Klone. Und über den Boden kann man natürlich die Nährstoff Zufuhr auch über Düngung beeinflussen. Ziel der Plantagenwirtschaft ist in der Regel, diese limitierenden Faktoren zu eliminieren. Das heißt, eine optimale Bestockung, eine optimale Ausnutzung der genetischen Ressourcen und durch Düngung zum Beispiel auch die Nährstoffversorgung zu verbessern. Das Ergebnis dieser Bewirtschaftungsziele ist dann in der Regel ein sehr intensives Management. Das sieht man hier auf diesen Bildern. Links oben eine Bodenbearbeitung, bei der der Boden aufgelockert wird, mit Nährstoffen angereichert wird, zwischen den Umtriebszeiten. Hier werden auch große Mengen Dünger natürlich eingesetzt, mehrere hundert Kilo Stickstoff und Phosphor. Das kann man auch kritisch sehen, weil gerade Phosphor als endliche Ressource ja auch für die Herstellung von Lebensmitteln beansprucht wird. Hier findet intensive Züchtung statt. Sie sehen hier Stecklinge, die aus Klonen hergestellt werden, die in riesigen Gewächshäusern angezüchtet werden und anschließend auf die Fläche ausgebracht werden. Das Ganze geht natürlich auch nicht durch einen gewissen Einsatz, nicht ohne einen gewissen Einsatz von Pestiziden vonstatten. Hier haben wir also im Prinzip das landwirtschaftliche Produktionsmodell für die Bereitstellung von ganz gewöhnlichen Produkten. Das Computerpapier, das wir alle zu Hause haben, die Tempotaschentücher, die wir alle in der Tasche haben, die werden zum Beispiel durch diese Art von Systemen hergestellt. Diese Wälder werden in der Regel nicht sehr alt. Womit hat das zu tun? Das hat damit zu tun, wie Wälder auch Biomasse akkumulieren, wie sie wachsen im Laufe der Zeit. Das ist hier dargestellt, wo Sie auf der Y-Achse den Zuwachs sehen, in Abhängigkeit von dem Alter in Jahren. Und hier sieht man, dass hier sieht man zwei Kurven, das LGZ, das ist der laufende jährliche Zuwachs, also wie viel in einem Jahr produziert wird. Der DGZ, das ist der durchschnittliche Gesamtzuwachs, also was im Durchschnitt der Jahre bis dahin produziert worden ist. Und diese Wachstumsgrößen, die kulminieren relativ früh im Leben eines solchen Bestandes, besonders bei den Baumarten, die in Plantagen verwendet werden. Das sind eben auch schnell wachsende Baumarten. Und wenn es darauf ankommt, möglichst viel Biomasse zu produzieren, dann erntet man diese Plantagen immer dann, wenn dieser durchschnittliche Gesamtzuwachs kulminiert. Und das ist in diesem Beispiel hier zwischen 15 und 20 Jahren. Das kann aber bei sehr produktiven Wäldern selbst bei 7 Jahren liegen. Ja, Eukalyptusplantagen in Brasilien werden oft auf so einer kurzen Umtriebszeit bewirtschaftet. Es geht auch etwas diverser. Wir hatten ja gesagt, dass Waldbau die Beeinflussung von Struktur und Komposition ist. Und ein einfaches Mittel, um die Komposition von Wäldern zu manipulieren, ist zum Beispiel die Anreicherung mit anderen Arten im Sinne von gemischten Plantagen. Ich zeige hier so ein Beispiel aus Versuchen, die wir jahrelang begleitet haben. Hier haben Sie Mischbestände von Eukalypten und Akazien. Akazien als eine Baumart, die in der Lage ist, den Stickstoff aus der Luft zu fixieren und in das Ökosystem einzuspeisen. Und auf dieser oberen Abbildung links sehen Sie unterschiedliche Bestände. Ganz links solche, die aus 100% Eukalyptus, 100E, bestehen. Ganz rechts solche, die zu 100% aus dieser stickstofffixierenden Akazie bestehen, 100A. Und dann dazwischen eben einen proportionalen Ersatz der einen Baumart durch die andere. Und wenn man da hinschaut, dann sieht man, dass diese Mischbestände, die zu 50% aus beiden bestehen, etwa 1,5-mal so viel Biomasse produzieren können wie die Reihenbestände. Das liegt an einer Reihe von Faktoren. Das liegt zum Beispiel daran, dass eben der Stickstoff in das System eingebracht wird. Das kann man in der Regel als positiv bewerten, weil es bedeutet, dass man hier auch chemischen Dünger dadurch ersetzen kann. Das hängt aber auch damit zusammen, dass hier in diesen Mischbeständen, wie das hier in dieser Abbildung rechts dargestellt wird, mehr Licht aufgenommen wird, dadurch, dass man Lichtbaumarten mit Schattbaumarten kombiniert. Diese Schattbaumarten haben die Fähigkeit, Licht in geringeren Werten noch aufzunehmen als diese Lichtbaumarten, sodass dann insgesamt eine größere Absorption des Lichtes stattfindet. Das ist in dieser Abbildung unten rechts dargestellt. Da haben wir diese gleiche Sequenz wieder von 100% Eukalyptus zu 100% Akazien. Und was er dargestellt, ist die Strahlung, das Licht, das noch unterhalb des Kronendachs ankommt. Und da sieht man sehr schön, dass wenn man die Akazien beifügt, dass deutlich mehr Licht von diesem Bestand aufgenommen wird und eben dann auch umgesetzt wird in Biomasse. Ja, wird in Plantagenwirtschaft auch in Deutschland betrieben. Ist ja schön, wenn ihr das da in Brasilien machen. Aber gibt es sowas hier auch? Die Antwort ist ein offizielles Nein. Wenn man sich die Statistiken anguckt, die es dazu gibt, insbesondere die Statistik der FAO, also der Food and Agricultural Organization der Vereinten Nationen, dann sieht man da die schöne Zahl von 0 Hektar für Deutschland. Demgegenüber stehen aber solche Waldbilder, wie wir sie hier sehen. Das sind Fotos, die können Sie aktuell auch an anderen Stellen aufnehmen. Hier mal ein Kiefernstangenholz in Brandenburg oder ein 60-jähriger Fichtenbestand im Alpenvorland. Tja, warum sind das keine Plantagen? Sind deswegen keine Plantagen, weil hier die Intention, also die Absicht der Bewirtschaftung eine andere ist. Diese Wälder sollen langfristig eben in der Form von multifunktionalen, halbnatürlichen Wäldern bewirtschaftet werden. Das lasse ich jetzt mal weiter unkommentiert. Vielleicht ist es etwas für die Fragestunde hinterher. Dass man aber noch einen weiten Weg gehen muss zu diesen gemischten, ungleichaltrigen Wäldern, das zeigen auch die Statistiken. Die besten Statistiken, die man dazu findet, die kommen aus der Bundeswaldinventur. Und die letzte wurde hier 2002, oder die letzten Zahlen, die vorliegen, sind von 2002. Und hier sieht man den Anteil der natürlichen Arten in den verschiedenen Altersklassen des Waldes. In ungleichaltrigen Beständen und dann 1 bis 20 Jahre, 20 bis 40 Jahre und so weiter. Und da sieht man sehr schön, dass gerade in den jüngeren Wäldern der Anteil natürlicher Baumarten doch relativ gering ist. Das hat zum Teil mit den Nachkriegsaufforstungen zu tun, wo man im Prinzip möglichst schnell die Wälder nach den Reparationshieben wieder mit den Baumarten einfach bepflanzen konnte, die zur Verfügung standen. Und hier der Anstieg mit der natürlichen Bestockung, mit dem zunehmenden Altern von Wäldern, hat natürlich vor allen Dingen damit zu tun, dass es nur bestimmte Baumarten sind, die bis in solche Altersklassen bewirtschaftet werden. Das sind vor allen Dingen die Eiche, die Buche, die Tanne, die dann auch eher natürlich vorkommen als zum Beispiel Fichten und Kiefern. Ich komme zum nächsten Waldbewirtschaftungstyp, multifunktionale Wälder. Hier ist das vorrangige Bewirtschaftungsziel die Bereitstellung einer Vielzahl von Waldfunktionen auf derselben Fläche. Also nicht nur die Verfolgung der Produktionsfunktion, sondern die Produktion von Holz geht einher mit der Produktion von Nichtholz-Waldprodukten und von Ökosystemdienstleistungen. Und sie zielt auch darauf ab, halbnatürliche Waldstrukturen zu erhalten unter der Ausnutzung natürlicher Prozesse. Welche natürlichen Prozesse kommen hier in Frage? Prozesse zum Beispiel wie die Naturverjüngung, die natürliche Astreinigung oder eben auch das Ausscheiden von Bäumen aufgrund der Konkurrenz. Im Nachfolgenden würde ich mit Ihnen mir gerne so ein paar waldbauliche Systeme anschauen, wie sie sich entwickelt haben, um daraus dann abzuleiten, wie hier auch wieder Strukturenkomposition manipuliert werden und was diese Systeme leisten und aber auch nicht leisten. Nehmen wir zum Beispiel die Eiche. Dies hier, was ich Ihnen darstellen will, ist ein System, das auf die Erziehung von wertvollem Eichenholz abzielt, so wie wir es gerne in Möbeln hätten oder als Furnier oder Parkett verwendet sehen wollen. Und diese Erziehung von wertvollem Eichenholz erfolgt in der Regel in Mischbeständen. Was Sie hier auf diesem ersten Foto sehen, die starken Bäume auf dem Bild, das sind diese wertvollen Eichen, die gemischt sind mit einer Schattbaumart der Buche. Und die Funktion der Buche besteht hier zum einen darin, die Schäfte, die Stämme der Eichen zu beschatten, damit sich da keine Wasserreiser bilden, also kleine Triebe, die Qualität der Eichen negativ beeinflussen würde. Und diese Buchen haben auch die Funktion, den Waldboden zu beschatten, damit zu einem späteren Zeitpunkt die Eichen verjüngt werden können. Das nennt man einen dienenden Unter- und Zwischenstand dieser Schattbaumart. Wenn diese Wälder verjüngt werden, dann wird in einem ersten Schritt diese ganze Schicht von Schattbaumarten entfernt, aber natürlich auch Bäume des Oberstandes, um genug Licht an den Boden zu bringen für die Verjüngung. Dieser Schritt findet statt, wenn es genug Samenangebot gibt, also nach einer Mast, ja, wenn sehr viel Eicheln auf den Boden gefallen sind, dann würde hier quasi diese Auflichtung des Altbestandes stattfinden. Man nennt das hier eine Schirmstellung. Und in einem nächsten Schritt sollte sich das einstellen, nämlich dass sehr viele Eichen hier keimen und sich als Sämlinge am Boden etablieren. Und jetzt sieht man, warum man diesen Unter- und Zwischenstand der Buche brauchte, denn an dem Boden, an dem Waldboden hier, gibt es eigentlich außer der Laubstreu keine andere Vegetation. Und das ist wichtig, denn wenn hier schon sehr viel andere Vegetation wäre, dann könnte die Eichenverjüngung hier sich unter dieser Konkurrenz entweder nicht oder nur sehr schwer etablieren. In weiteren Schritten würde dann dieses Kronendach entfernt werden, um diesen Eichen mehr Licht zu geben, damit sie entsprechend aufwachsen können. Und dieser Bestand würde sich dann schließen, in unterschiedliche Entwicklungsphasen übergehen, zum Beispiel ein Stangenholz, wie man das hier sieht. Hier spielen dann andere natürliche Prozesse eine wichtige Rolle. Durch die Konkurrenz schieben sich diese Kronen nach oben, dem Licht zu, und die unteren Äste sterben dann ab dieser Krone. Und das ist ein Prozess, der durch diesen Dichtschluss vorangetrieben wird. Hier findet also eigentlich die eigentliche Wertentwicklung statt, nämlich die Erziehung von Stämmen ohne Astholz. Und wenn diese Bäume dann eine bestimmte Länge von astfreiem Holz erzielt haben, dann würde man hier reingehen und bestimmte Bäume freistellen, damit sie eine große Krone entwickeln können, um entsprechend dickere Stämme zu bilden. Als nächstes ist ein anderes Beispiel für eine Nadelbaumart, die wichtigste Baumart nach Fläche und auch von ihrer wirtschaftlichen Bedeutung her ist. Das ist die Fichte. Auch hier würde man, wie man links oben sieht, den Wald auflichten für eine natürliche Verjüngung. Das heißt natürlich nicht, dass die Baumart auch durch Pflanzung ebenso verjüngt werden kann. Diese Jungbestände entwickeln sich dann zu Stangenhölzer, wie man unten links sieht. Und hier kommt man gerade bei der Fichte dann eine kritische Phase, denn in diesen Beständen spielt die Stabilität eine wichtige Rolle. Die Fichte ist die Baumart mit den größten Produktionsrisiken von allen heimischen Wirtschaftsbaumarten. Sie macht den weitaus größten Teil des Sturmbuchholzes aus. Sie erinnern sich vielleicht an die großen Stürme, die es gegeben hat, der letzte hier in dieser Gegend, Lothar, und macht auch den größten Teil des Holzes aus, das zum Beispiel aufgrund von Insektenschäden geerntet wird. Und dieses Holz, das man aufgrund dieser Kalamitäten, wie wir sagen, dieser unvorhergesehenen Ereignisse beerntet, das macht eine große Menge aus. Hier in diesem Bundesland, Baden-Württemberg, war dies im Zeitraum 1987 bis 2008 Etwa ein Drittel allen Holzes, das eingeschlagen wurde, kam entweder aus Windwürfen oder aus Käferfraß. Es geht also hier darum, Bestände zu erzielen, die vor allen Dingen stabil sind gegenüber Windwurf. Und dies erreicht man durch Durchforstung, wie Sie hier in dem Bild unten in der Mitte sehen. Diese Auslese-Durchforstung dient also nicht nur der Auswahl der besten Bäume, der vitalsten Bäume, sondern sie dient auch der Erweiterung des Standraums dieser Bäume. Deswegen habe ich hier unten rechts auch so eine Wurzel dargestellt. Das ist so eine Fichtenwurzel, wie sie sich oft darstellt. Sie sehen, nach unten hin sind diese feineren Wurzeln fast abgeschnitten. Das hat damit zu tun, dass sie hier auf einem Boden wurzelt, der einen staunassen Horizont hat, wo also nicht sehr viel Luft in den Poren des Bodens sind, sondern hauptsächlich Wasser. Und unter solchen Verhältnissen kann die Fichte da nicht wurzeln, denn ihre Feinwurzeln brauchen Luft. Deswegen auf solchen Böden bildet sie sehr häufig ganz flache Wurzelsysteme aus. Und das sieht man hier oben rechts auf diesem Bild. Deswegen kippt sie auch so gerne um im Wind. Ja, und die Vermeidung dieses Phänomens wird auch angestrebt durch diese Durchforstung. Und diese Durchforstungen finden so früh wie möglich statt, weil man eben auch festgestellt hat, dass diese Ausbildung dieses Wurzelsystems vor allen Dingen in der frühen Jugend stattfindet. Und Versäumnisse in der Ausbildung dieses Wurzelsystems in dieser Zeit auch in späteren Wachstumsphasen nicht mehr nachgeholt werden können. Es geht also darum, im Prinzip bei diesen Bäumen, die Sie hier sehen, die mit den gelben Bändern markiert sind, unten in der Mitte, diesen Auslesebäumen oder Z wie Zukunftsbäumen, möglichst große Wurzelteller auszubilden. Das müssen Sie sich vorstellen wie die Betonplatte unter Ihrem Sonnenschirm. Ja? Je größer diese Platte ist, je breiter diese Platte ist, desto weniger leicht fällt dieser Sonnenschirm um. Andere wichtige Kennzeichen von dieser waldbaulichen Systeme bei Fichte, das sieht man hier oben in der Mitte, ist die sogenannte räumliche Ordnung, also wie diese Bestände geerntet werden. Das ist ein Foto eines alten waldbaulichen Systems, das auch in diesem Bundesland entwickelt worden ist, Blender Saumschlag. Man sieht, da gibt es viele Bestände, die von einer Seite angerissen werden durch die Ernte. Das ist die windabgewandte Seite, sodass der Wind hier nie frische Bestandesränder erreicht und dort die Bäume, die dann besonders labil sind, umwerfen könnte. Wir sehen, dass der Fokus dieser waldbaulichen Systeme, dieser traditionellen waldbaulichen Systeme, im Prinzip auf drei Aspekten liegt. Zum einen die Erhaltung oder Erhöhung der Produktivität, dadurch, dass Bestände effektiv verjüngt werden, dass eine volle Bestockung besteht und eine gute, auch genetische Ausstattung der Bäume vorhanden ist. Sie zieht auf Qualität ab, zum Beispiel durch den Dichtschluss, die dadurch resultierende Astreinigung oder wenn das nicht möglich ist, auch eine Ästung und Auslese der besten Bäume und auf Stabilität. Das ist die Stabilität von einzelnen Bäumen, wie wir gesehen haben, aber auch Stabilität gegen Wind dadurch, dass ein Kronendach geschlossen bleibt und nicht aufgerissen wird. Denn wenn der Wind über ein sehr lückiges Kronendach streift, dann entstehen sehr viele Verwirbelungen, die auch dazu führen, dass solche Wälder leichter vom Wind geworfen werden. Mit den traditionellen waldbaulichen Systemen wurden aber nicht alle Funktionen optimal bedient. Das ist sehr schön dargestellt in dieser Abbildung von Scherzinger, der im Prinzip alle Waldentwicklungsphasen von der Verjüngung bis zum Zerfall eines Waldes hier aufgetragen hat. Das ist jetzt also ein Beispiel von einem Bergmischwald. Und da sieht man, dass dieser ganze Zyklus fast 600 Jahre einnimmt. Im Wirtschaftswald bewegen wir uns aber eigentlich nur in diesen Phasen, die hier mit dem schwarzen Balken gekennzeichnet sind. Das heißt, vielleicht 100, 150, bei einigen Baumarten, bei einigen wenigen Baumarten vielleicht 180. Das heißt, in dem normalen Wirtschaftswald sind diese späteren Entwicklungsphasen eigentlich nicht abgebildet. Und damit sind auch bestimmte Strukturen in diesen Wäldern nicht abgebildet. Ebenso verhält es sich auch mit Strukturen aus den ganz jungen Waldentwicklungsphasen, die oft vernachlässigt worden sind. Und da diese, insbesondere diese Strukturen alter Wälder, alte dicke Bäume, tote Bäume, totes Holz, auch sehr wichtig sind für die Biodiversität, hat auch häufig die Akzeptanz für die gesellschaftliche Akzeptanz für waldbauliche Maßnahmen abgenommen, wie man das hier zum Beispiel sieht an dem BUND-Schwarzbuch, wo traditionelle waldbauliche Maßnahmen wie kleine Kahlschläge an den Pranger gestellt werden. Das ist natürlich auch leicht, das zu tun, denn mit Fotos über Ernte von Wäldern kann man immer leicht Emotionen hervorrufen, völlig unabhängig von dem Zweck, der damit langfristig verfolgt worden ist. Aber auch diese Defizite sind erkannt worden und werden mittlerweile in waldbauliche Konzepte oder Systeme integriert. Ein Beispiel dafür möchte ich Ihnen für dieses Bundesland geben, das ein sogenanntes Alt- und Habitatbaumkonzept entwickelt hat. Die Entwicklung dieses Konzepts beruht im Prinzip auf der Umsetzung europäischer Gesetzgebung, der Umsetzung der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie, die eben dann im Bundesnaturschutzgesetz ein Tötungsverbot, ein Störungsverbot sowie den Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestätten von besonders geschützten Arten festgeschrieben hat. Und diese Liste von Arten, die besteht vor allen Dingen aus Fledermäusen, Spechten, Höhlenbrütern, totholzbewohnenden Käfern, aber auch Moosen etc. Diese Arten dürfen im Prinzip nicht mehr getötet oder sonst was werden. Und das ist natürlich für die Waldbewirtschaftung ein großes Problem. Ja, man könnte sich das so vorstellen, dass jeder Förster um jeden Baum dreimal rumlaufen muss, bevor er gefällt wird, um zu gucken, ist da nicht eine Höhle drin, wo vielleicht eine bedrohte Art ist, sodass ich diesen Baum nicht fällen darf. Wenn er das macht und diese Art würde oder dieses Individuum würde sterben, würde er sich im Prinzip strafbar machen. Und das ist natürlich alles andere als praktikabel. Somit hat man hier einen Ansatz entwickelt, in dem man gesagt hat, wir schützen nicht die einzelnen Individuen, sondern wir schützen die Populationen dieser Arten. Und um das zu erreichen, werden folgende Maßnahmen jetzt standardmäßig umgesetzt, nämlich die permanente Erhaltung von Habitatbäumen, 5 pro Hektar, die dann auch insgesamt etwa 5% der Fläche in Altbeständen repräsentieren sollen im Zuge der Ernte, der Erhaltung aller bekannten Nest- und Höhlenbäume und auch der Ausscheidung von sogenannten Waldrefugien. Das können dann alte Wälder sein oder auch ökologisch wertvolle Bestände. Und die werden dann so wie hier unten zum Beispiel gekennzeichnet. Ja, dieses H, das Sie unten links sehen, das wäre so eine Habitatbaumgruppe zum Beispiel. Und dieses andere sehr kunstvolle Zeichen unten rechts ist ein Zeichen für einen Habitatbaum. Vielleicht sind diese Zeichen auch schon mal begegnet bei Ihren Waldspaziergängen. Dieses Totholz ist sehr wichtig. Zum Beispiel hier in Mitteleuropa oder in Deutschland hängen 56% aller im Wald vorkommenden Käfer vom Totholz ab. Insgesamt weltweit 20-25% aller Waldarten. Und wie man hier sieht an Untersuchungen, die wir gemacht haben, in 3 unterschiedlichen Waldlandschaften in Deutschland, unterscheiden die sich die Waldformationen auch deutlich in der Ausstattung, zum Beispiel von totholzbewohnenden Pilzen. Diese Daten hier in der rechten Abbildung, die kommen aus den sogenannten Biodiversitätsexploratorien. Das sind Landschaften in Deutschland, in denen untersucht wird, wie sich die Intensität der Landnutzung bzw. der Waldnutzung auf die Biodiversität auswirkt, aber auch welche Funktion die Biodiversität in diesen Systemen hat. Und wie Sie hier an dieser rechten Abbildung sehen, finden wir da zum einen sehr, sehr viele Arten von Pilzen auf diesem Totenholz. Zum Teil auch, weil hier genetische Proben dieses Holz genommen werden, weil man nicht alle Pilze auf dem Holz sehen kann oder an den Hyphen erkennen kann. Aber Sie sehen auch, dass es viele Arten gibt, die zum Beispiel nur in ungenutzten Wäldern vorkommen oder nur in Wirtschaftswäldern oder auch nur in Nadelwald. Totholz ist aber nicht nur wichtig als Strukturelement für die Biodiversität, sondern Totholz ist auch wichtig für Waldprozesse. Und das sieht man nirgendwo schöner als in Lawinenschutzwäldern. Dieses Beispiel hier, links oben ein Bild aus der Schweiz, da sehen Sie diese Schutzwälder oberhalb von Siedlungen, Dörfern. Das sind im Prinzip die wertvollsten Wälder dieser Welt, wenn man überlegt, wie viel Infrastruktur und Menschenleben durch diese Wälder geschützt werden. Und wenn diese Wälder nicht vorhanden sind, dann ist alles, was man machen muss, um diese gleiche Ökosystemdienstleistung zu bekommen, nämlich den Schutz, sehr, sehr teuer. Das ist hier unten rechts dargestellt. Da sehen Sie Lawinenschutzverbauungen, die dann schnell Zehntausende von Euro kosten, Kosten, die man mit dem Wald und der Bewirtschaftung von Wald sparen kann. Nun hat man in einigen dieser Schutzwäldern gemerkt, dass man mit der traditionellen Waldbewirtschaftung hier Probleme bekommt. Probleme, weil die Verjüngung der Fichten in diesen Wäldern nicht so verläuft, wie das in Wäldern in tieferen Lagen vonstatten geht. Was man da beobachten kann, ist, dass die Naturverjüngung von solchen Fichten zum Beispiel hauptsächlich auf Totholz vorkommt, wie man das hier rechts sieht. Warum ist das so? Das gibt es hauptsächlich zwei Gründe oder vielleicht auch drei Gründe dafür. Zum einen in diesen montanen Wäldern mit kurzer Vegetationsperiode haben sie weniger Schneelast auf diesen Strukturen. Das heißt, die sind eher sonnenexponiert und können diese kurze Vegetationsperiode besser nutzen. Zweitens stehen sie da aus der Konkurrenz einer Hochstaudenflora, die diese Fichten beschatten würde, die vielleicht gar nicht erst die Verjüngung sich etablieren lassen würde. Und drittens sind sie hier vielleicht auch noch aus dem Eser, aus dem Bereich des Esers von Gämsen oder anderem Wild. Folglich hat man hier gelernt, auch Totholz in den Wäldern insbesondere zu belassen, auch dadurch, dass man Bäume nicht, wie man hier sieht, auf 30 cm Höhe abschneidet, sondern Stubben vielleicht auf dieser Höhe abschneidet, damit die Funktion von diesem Totholz durch diese Stubben übernommen werden kann, wie man hier unten rechts sieht. Ich hatte erwähnt, dass auch die Erhaltung von Diversität in frühen Waldentwicklungsphasen oftmals problematisch war, da man in der Vergangenheit sehr häufig der Ansicht war, dass Wälder dann so schön gepflegt werden müssen, wie man das hier links sieht, zum Beispiel nach einer Aufforstung, nach Waldbrand, wo dann alle anderen Arten, die da aufgekommen worden sind, als Konkurrenten empfunden worden sind für eine Hauptwirtschaftsbaumart und entfernt worden sind. Möglichkeiten, um das zu umgehen, eine Möglichkeit ist zum Beispiel die Anpflanzung nur eines Teils der Fläche in Gruppen, wie das hier dargestellt ist. Und die Fläche zwischen diesen Gruppen wird dann einer natürlichen Waldentwicklung überlassen. Das heißt also auch Pionierbaumarten wie Aspen oder Birken oder Ebereschen, die sehr wichtig sind für die Biodiversität, haben hier noch Platz, sich zwischen den gepflanzten Bäumen zu etablieren. Und diese gepflanzten Bäume würden in Gruppen mit Abständen, wie sie den Abständen von Bäumen im Altbestand entsprechen, hier etabliert werden. Das sieht dann vielleicht so aus, wie hier dargestellt, eine sogenannte Eichennesterpflanzung. Und wie man hier sieht, in der Abbildung unten rechts, für eine Reihe von Standorten ist der Artenreichtum in solchen Beständen, die durch solche gruppenweise oder klumpenweise Pflanzung begründet worden sind, deutlich höher als dort, wo man eine konventionelle Reihenpflanzung angelegt hat. Ich möchte noch auf Waldbau in Schutzgebieten zu sprechen kommen. Hier ist das vorrangige Ziel die Unterstützung der natürlichen Prozesse. Das kann zum Beispiel darin bestehen, dass man natürliche Arten einbringt oder sogenannte Neophyten oder nicht standortsheimische Arten entfernt oder dass man wichtige Waldstrukturen schafft, wie wir gerade gesehen haben, Totholz. Frage, ist das überhaupt nötig, ja, so Waldbau als Ökosystem, Restauration zu betreiben? Das ist nötig, vor allen Dingen in unseren Bereichen. Wenn man überlegt, dass auch hier Bestrebungen anstehen, Waldflächen, die Jahrhunderte von Menschen bewirtschaftet worden sind, in Naturschutzflächen zu überführen, die sich dann ganz natürlich entwickeln sollen, wie das zum Beispiel bei einem angedachten Nationalpark im Nordschwarzwald der Fall wäre, dann sieht man leicht, dass hier eine gewisse Notwendigkeit dafür besteht. Wenn man zum Beispiel sich hier für Deutschland die nationale Biodiversitätsstrategie anschaut, da steht, dass bis zum Jahre 2020 sich die Bedingungen für die in Wäldern typischen Lebensgemeinschaften weiter verbessert haben und Bäume und Sträucher der natürlichen Waldgesellschaft sich ganz überwiegend natürlich verjüngen. Mit naturnahen Bewirtschaftungsformen werden die natürlichen Prozesse zur Stärkung der ökologischen Funktionen genutzt. Alt- und Totholz sind in ausreichender Menge und Qualität vorhanden. Und jetzt kommt der Satz, der sehr viel Kontroverse ausgelöst hat. 2020 beträgt der Flächenanteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung 5% der Waldfläche. Und das ist eine Zahl, die ist hier erstmal in den Raum gestellt worden. Dafür gibt es keine gute Begründung auf ökologischer Basis. Argumentiert wird hier vor allen Dingen, dass Deutschland auch seiner internationalen Verpflichtung nachkommen muss. 5% der Waldfläche kann man auch übersetzen in 10% der Waldfläche. Und hier passiert auch was. Zum Beispiel wurde vor kurzem die DBU, das steht für Deutsche Bundesumweltstiftung, Naturerbe GmbH gegründet, die 46.000 Hektar Liegenschaften des Bundes übernommen hat, hauptsächlich ehemalige Truppenübungsplätze, die nun in natürliche Wälder entwickelt werden sollen. Und wenn man sieht, was für Wälder das sind, dann sind das zum Beispiel Kiefernreinbestände in Ostdeutschland, die jetzt einer natürlichen Waldentwicklung unterzogen werden müssen. Da sieht man leicht, dass hier auch Bedarf besteht, da waldbaulich steuernd einzugreifen. Ein Beispiel dafür gebe ich Ihnen hier aus dem Harz, wo man im Prinzip einen ähnlichen Prozess durchläuft. Das sind jetzt Bilder aus dem Westharz, links mit der gegenwärtigen Bestockung und rechts, wie das mit einer naturnahen oder natürlicheren Bestockung aussehe. Die ganz roten Flächen, die heißen hier kulturell beeinflusst, und diese rosa Flächen zum Teil kulturell beeinflusst. Da sehen Sie, dass sich das bis in die Hochlagen zieht. Der Brocken, der wäre so ungefähr in der Mitte dieser Linie hier am rechten Rand. Und wenn Sie jetzt die Flächen des Nationalparks darüber legen, da sehen Sie, dass ein Großteil dieser Flächen im Prinzip in kulturell oder zum Teil kulturell beeinflussten Wäldern liegt. Das heißt hauptsächlich fichtendominierte Bestände. Und hier hat man initial sehr viele dieser Wälder zum Beispiel mit Buchen unterbaut oder Buchen vorangebaut, um hier die zukünftige naturnahe Bestockung anzulegen. Ein weiteres Beispiel, das ich Ihnen kurz geben will, wo Waldbau als Ökosystemrestauration betrieben wird, ist auch ein aktuelles Forschungsprojekt eines Doktoranden. Hier geht es um chilenische Zypressenwälder. Wir bewegen uns jetzt also nach Patagonien oder den patagonischen Teil Chiles. Das ist eine Baumart, Pilgrodendron oviforum, die dort in der Vergangenheit riesige Waldflächen bestockte. Das ist die südlichste Koniferenart der Welt, die sehr wertvolles Holz produziert hat. Aber so undurchdringliche Wälder, wie man auf der rechten Seite sieht, eben auch in so undurchdringlichen Wäldern vorkam, sodass man, um an das Holz zu kommen, einfach schlichtweg die Wälder abgebrannt hat. damit man leichter dran kam. Und das Ergebnis sind riesige, abgebrannte Waldlandschaften, in denen diese Baumart so gut wie nicht mehr vorkommt, weil sie überhaupt nicht feuerresistent war. Ja, die Borke war nicht dick genug, die Samen haben nicht im Feuer überlebt. Und hier ist die Frage, wie kann man überhaupt solche Waldflächen wieder, die jetzt auch im Nationalpark sind, wie kann man solche Waldflächen wieder einen natürlichen Zustand zuführen? Eine Frage, die sich da stellt, ist, ob passive natürliche Prozesse ausreichen. Denn auch in diesen großen zerstörten Flächen, das ist hier an diesem Luftbild dargestellt, findet man einzelne Bäume, die diese Feuer überlebt haben. Diese Feuer haben zum Teil zwei Jahre gebrannt. Machen Sie sich eine Vorstellung von der Größe dieser Feuer. Die Untersuchungen, die wir hier durchgeführt haben, die zeigen aber, dass die Ausbreitung von Samen von diesen einzelnen Bäumen, die da übrig geblieben sind, nicht sehr groß ist. Die reicht hier nur, das sehen Sie an diesem Bild, etwa 20 Meter weit. Ja, und mit diesen wenigen Individuen kann man daher nur sehr, sehr langfristig den Wald bestocken. Die Frage ist, ob man das unterstützen kann, dadurch, dass man ein geeignetes Keimbett schafft. Deswegen laufen da Untersuchungen zum Beispiel dazu, wo keimen solche Samen am besten, keimen die Moos am besten oder auf Mineralboden. Da zeigt sich, dass es hauptsächlich darauf ankommt, dass es feucht ist für diese Baumart. Denn wir befinden uns hier in einem sehr feuchten Teil der Welt, wo der Niederschlag etwa 3.000 bis 6.000 Millimeter im Jahr ist, also 3 bis 6 Mal so viel wie in Freiburg. Eine andere Frage ist, wo wachsen gepflanzte Sämlinge am besten, zum Beispiel im Mineralboden oder auf solchen erhöhten Wellen, damit sie nicht mit den Wurzeln im Wasser stehen, oder auf der Freifläche oder unter dem Schutz von benachbarten Wäldern. Das klingt für uns wie triviale Fragen, sind aber in diesem Zusammenhang alles andere als trivial. Denn wir haben es hier mit einer extrem langsam wüchsigen Baumart zu tun. Hier gibt es Sämlinge, die haben vielleicht 2 Zentimeter Durchmesser, die sind 100 Jahre alt. Die Wachstumsgrößen dieser Sämlinge, die wir hier untersucht haben, die liegen so im Bereich von 3 bis 6 Zentimeter in der Höhe im Jahr. Und wenn unter diesen sehr humiden Verhältnissen Moos, Torfmoos zum Beispiel, 4 Zentimeter im Jahr wächst, dann werden solche Sämlinge, wie man hier unten rechts sieht, ziemlich leicht vom Moos überwachsen. Das heißt also, diese Fragestellungen haben eine große Relevanz für die Wiederherstellung dieser Wälder. Ich versuche mal zusammenzufassen und auch noch einen kleinen Ausblick zu geben. Ich denke, diese Diversität an Waldbetriebsformen und was wir da waldbaulich machen können, das war wirklich nur ein kleiner Einblick, aber ich hoffe, er hat Ihnen gezeigt, dass Waldbau eigentlich fast alles kann, ja, wenn die Ziele A klar formuliert sind und B, wenn auch die Zusammenhänge zwischen Struktur, Komposition und Funktion tatsächlich erkannt sind. In vielen Fällen ist unser Wissen dazu noch rudimentär. Und wir können nicht alles zur gleichen Zeit und am gleichen Ort, besonders wenn es darum geht, diese verschiedenen Ziele mit Gewichtung auf Produktionsfunktion oder Schutzfunktion oder anderen Funktionen umzusetzen. Wenn man sich anschaut, wohin die Reise gehen soll, zum Beispiel in Deutschland, ich zitiere hier die Waldstrategie und damit unsere Ministerin, die Waldstrategie 2020 sagt, der Beitrag der Forst- und Holzwirtschaft zum Klimaschutz soll gesichert und gesteigert werden, also mehr Holz für die Energieversorgung aus dem Wald, die wirtschaftliche Grundlage der Forstbetriebe soll gesichert und die Rahmenbedingungen für eine hinreichende Holzversorgung der Wirtschaft sichergestellt werden und die Funktionen des Waldes zum Erhalt unserer natürlichen Umwelt sollen gestärkt und effizienter ausgestaltet werden und gleichzeitig wollen wir den Erholungswert des Waldes erhalten. Also wir wollen eigentlich alles. Ja? Und am besten wollen wir das eben auch auf jeder Fläche. Ja? Keiner möchte vor seiner Haustür die Plantagen haben, die dafür sorgen, dass man an anderer Stelle des Waldes vielleicht weniger intensiv wirtschaftet. Ja? Oder bestimmte Leute wollen auch vor ihrer Nase kein Schutzgebiet haben, weil sie den Wald dort lieber für Brennholz benutzen wollen. Was Sie hoffentlich mitnehmen heute, ist ein bisschen mehr Verständnis von Waldbau und dafür, dass im Wald steuernd eingegriffen wird. Verständnis auch dafür, dass es ganz unterschiedliche Waldbewirtschaftungstypen gibt und auch geben muss. Ja, denn nur mit multifunktionalen Wäldern auf der ganzen Welt werden wir den Holzbedarf für eine stetig wachsende Bevölkerung nicht decken können. Ja? Dieses kleine Prozent Plantagen, das wir haben, hat eine sehr wichtige Funktion. Gleichzeitig brauchen wir auch natürlich Schutzgebiete, ja, um Natur in bestimmten Bereichen Natur sein zu lassen und dort Prozesse zu ermöglichen, die woanders nicht möglich sind. Und vor dem Hintergrund hoffe ich dann auch, dass Sie sich nicht mehr ärgern, wenn Sie hier oder anderswo Plantagen sehen, wenn Sie wissen, was deren Funktion ist, und dass Sie sich vielleicht auch nicht mehr ärgern, wenn im Wald unaufgeräumt ist und da so viel totes Holz rumliegt. Auch das hat seine Funktion. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.